Herr, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir haben gesungen, nimm die Herrschaft ein. Wir anerkennen dich als unseren König, als unseren Herr. Und wir wollen, dass du dein Reich baust unter uns heute. Dass dein Reich, dass deine Kraft sichtbar wird. Und dass du uns lehrst, was in deinem Reich wichtig ist. Sprich du zu uns, Herr. Wir öffnen uns für dein Reden jetzt. Danke, dass du hier bist. Amen. Wer kennt sie nicht? Die Gänse, die zusammenfliegen. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum sie in dieser V-Formation zusammenfliegen? Wisst ihr warum? Jede Gans erzeugt mit ihren Flügeln einen Wirbel. Und dieser Wirbel sorgt dafür, dass die Gans, die seitlich hinter ihr fliegt, vom Gegenwind geschützt wird. So können die Gänse in dieser V-Formation bis 70% weiter fliegen, als eine Gans allein kann fliegen. Die Gans ganz vorne, die spürt natürlich den ganzen Gegenwind, aber wenn sie müde wird, kehrt sie in der Formation zurück, sie wird ersetzt durch die nächste Gans und so fliegen sie weiter. Die Gänse, die hinten sind, die quacken immer, um die Vorderste zu ermutigen, weiter zu fliegen. Wenn eine Gans müde wird oder krank wird, dann wird sie von zwei weiteren Gänse nach unten begleitet. Und die bleiben so lange mit dieser Gans unten, bis sie entweder gestorben ist oder wieder fähig ist zu fliegen. Kraft in der Einheit. Was für ein starkes Bild. Zusammen können die viel weiter fliegen als getrennt. Und so ist es auch bei uns Menschen, wie bei den Gänsen. Wenn wir zusammen sind, zusammenhalten in Einheit, können wir unser Ziel viel besser erreichen. Und so ist es auch bei uns als Gemeinde von Jesus Christus, als Christen. Zusammen in der Einheit haben wir eine enorme Kraft. Historiker haben sich immer wieder gefragt, wie ist es der christlichen Bewegung am Anfang gelungen, trotz Widerstand, trotz Verfolgung standhaft zu bleiben und sich so schnell zu verbreiten. Die Juden haben die Christen verfolgt am Anfang, nachher kamen die Römer, massiv verfolgt. Und trotzdem, die Feinde des Christentums konnten die christliche Gemeinde nicht vernichten. Worin liegt das Geheimnis? In der Einheit. In dieser Einheit liegt die Kraft, die die Gemeinde unbesiegbar, unschlagbar, unaufhaltsam, unwiderstehlich macht. Und das ist auch unsere Kraft. Das ist der Schlüssel auch für unsere Kraft heute. Und deshalb wollen wir am Anfang in der Apostelgeschichte schauen, in Apostelgeschichte 4, wie haben die in Einheit zusammengelebt, diese ersten Christen. Wie können auch wir die Einheit fördern und die gleiche Kraft erleben wie die ersten Christen damals. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Was für ein starkes Bild. Alle halten zusammen ein Herz und eine Seele wie ein Körper, wie ein Mann, alle zusammen. Aber ich habe mich gefragt, ja, was führt zu dieser Einheit? Die entsteht nicht einfach so über Nacht. Was ist die Grundlage für diese Einheit? Hier heißt es, die ganze Schar der, die an Jesus glaubt. Und der Glaube an Jesus Christus ist das Fundament, die Grundlage. Und es ist spannend, wir können überall in dieser Welt reisen und Leute treffen, Christen treffen, die nicht mal unsere Sprache sprechen. Und schnell spüren wir, da ist eine Einheit vorhanden. Warum? Weil der Glaube an Jesus Christus diese Einheit möglich macht. Diese Menschen haben die Botschaft von Jesus gehört, die Liebe von Jesus selbst erfahren, seine Gnade, sein unverdientes Geschenk. Sie haben erfahren, wie kostbar dieser Jesus ist, wie unglaublich diese Gemeinschaft ist, die Jesus ins Leben gerufen hat. Und so sehr sind sie erfüllt von Jesus, dass sie sagen, wir können nicht anders, als auch die anderen Christen lieben und Gemeinschaft suchen. Deshalb sind die ein Herz und eine Seele. Interessant ist es auch zu sehen, was unmittelbar vorher geschah. Die waren ja am Betten und dann kommt der Heilige Geist und erfüllt sie erneut. Also die Einheit der Gemeinde hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Durch den Heiligen Geist der uns erfüllt, ist Einheit möglich. Wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Er zeigt mir, dass du genauso wertvoll bist in Gottes Augen wie ich, dass du so wertvoll in Gottes Augen bist, dass Gott seinen einzigen Sohn auch für dich gegeben hat. Auch für dich, auch für dich, auch für dich. Und dann merke ich, hey, da habe ich lauter wertvolle Menschen vor meinen Augen. Deshalb können wir zusammen leben. Und ich sehe die Gemeinsamkeiten, wie viel wir gemeinsam haben. Und dann konzentriere ich mich nicht mehr auf das, was uns unterscheidet. Das macht der Heilige Geist in uns. Und weil wir so voll von der Liebe von Jesus sind und von seinem Geist, geht diese Liebe über zu den anderen Menschen. Deshalb halten wir zusammen. Und hier heißt es, sie waren alle ein Herz und eine Seele. Das heißt nicht, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten hatten, dass sie keine anderen Gedanken hatten, dass sie nicht, dass alle gleich dachten, nein. Aber die hatten das gleiche Ziel. Jesus, es geht um dich, es geht um dein Reich, es geht darum, dass dein Auftrag erfüllt wird. Deshalb machen wir uns eins in diesem Auftrag. Und diese Einheit ist nicht einfach nur so Theorie, sondern ist ganz praktisch. Hier heißt es weiter, nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Ich weiß nicht, wie diese Worte auf dich wirken. Die meisten von uns sind ja im Kapitalismus aufgewachsen, wo das Privateigentum sehr groß geschrieben ist, oder? Und diese Worte erinnern schnell am Kommunismus. In der Theorie hat es funktioniert, aber nicht in der Praxis. Meine Großeltern haben das hautnah erlebt, was Kommunismus bedeutet. Als die Kommunisten in ihren Dorf kamen, mussten sie ihr Besitz der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und dann hatten die nicht einmal Weißbrot zu essen. Die mussten Maisbrot essen. Oft hatten die zu wenig zu essen. Mein Großvater hat mir immer wieder davon erzählt. Aber die Parteimitglieder und die Großen hatten natürlich mehr als genug. Aber hier ist überhaupt nicht vom Kommunismus die Rede, das ist etwas ganz anderes gemeint. Die haben es freiwillig geteilt, miteinander. Niemand hat ihnen gesagt, hey, ihr müsst das. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist ihre Motivation? Warum tun sie so etwas Verrücktes? Oder man erwartet nicht einmal von ihnen, dass sie so etwas machen. Ich glaube, weil sie die Gnade, das Geschenk von Jesus Christus begriffen haben. Der Paulus erklärt, was diese Gnade bedeutet. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus, der alle Macht und Reichtum im Himmel hatte, wird arm, verzichtet auf alles. Der hatte nicht einmal ein Bett, nicht einmal ein Dach über dem Kopf, um mir zu zeigen, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Jesus kommt in dieser Welt, er wird ein armer Mensch, er hat nichts, um mir zu zeigen, dass Gott mir nichts nehmen will, sondern vielmehr mich beschenken möchte. Nur eines nimmt er mir weg, meine Schuld, meine Unreinheit, meine Entfremdung von Gott. Und er schenkt mir stattdessen seine Unschuld, seine Reinheit, seine Nähe zu Gott. Und das macht er, indem er sein Leben für uns gibt am Kreuz von Golgatha. Nicht einmal sein Leben hat er uns vorenthalten. Er hat sich ganz verschenkt für uns. Und indem er an unserer Stelle für uns starb und wieder auferstand, hat er uns gezeigt, so sehr liebt uns dieser Gott, der so großzügig ist, der sich uns verschenkt. Und wenn wir diese Gnade wirklich begreifen, dann fangen auch unsere Herzen an, sich immer mehr zu verwandeln. Und wir werden immer mehr von dieser Großzügigkeit Gottes angesteckt. Wir werden immer mehr zu großzügigen Menschen. Deshalb teilen die miteinander. Und die haben verstanden, hey, wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Gott beschenkt mich. Ich habe alles von Gott und deshalb kann ich auch weitergeben. Wir haben nichts in dieser Welt mitgenommen. Ich kann mich noch erinnern, als meine zwei Kinder auf die Welt kamen, war ich dabei, ganz nahe. Ich habe es wirklich alles gesehen, beobachtet. Aber die hatten keine Kreditkarte in der Hand, kein Autoschlüssel oder Hausschlüssel. Die kamen mit leeren Händen. Wirklich, ich habe es wirklich geschaut. Die hatten nichts versteckt. Es gab gar nichts. Vom ersten Moment an waren die darauf angewiesen, beschenkt zu werden mit Kleidern, mit Nahrung und so weiter. Und wenn wir das verstehen, dass wir nichts haben, was wir nicht empfangen haben. Ja, es mag sein, dass ich dafür gearbeitet habe. Es mag sein, dass ich selber Geld verdient habe. Aber selbst die Fähigkeit zu arbeiten, selbst die Gesundheit, all das ist ein Geschenk von Gott. Und wenn ich das begriffen habe, dann macht mich das zu einem großzügigen Menschen, weil ich merke, Gott beschenkt mich, er gibt mir alles und deshalb kann ich weitergeben. Und diese Großzügigkeit hatte besondere Auswirkungen, ganz praktische Auswirkungen. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass sie zuteilten, wenn ein Bedürfnis gegeben war. Die haben nicht einfach alles verkauft und ja, dir so viel und dir so viel, alle gleich. Nein, wenn Bedürfnisse da waren. Und das heißt interessanterweise auch, ist von ein Haus oder ein Grundstück die Rede. Ich kann mir vorstellen, hey, es gab Leute, die hatten zwei Häuser oder zwei Grundstücke. Und von ihrem Überfluss haben sie etwas verkauft, um den Bedürftigen zu helfen. Und so haben sich einander getragen. Das ist der Sinn der Sache. Es ist nicht Kommunismus, dass alle gleich haben, sondern die haben denen geholfen, die weniger hatten. Wie geht's dir, wenn du von diesem Lebensstil der ersten Christen hörst? Wie geht's dir dabei? Wecken diese Worte eine Sehnsucht in dir? Wow, so schön kann das sein. Einander tragen, einander unterstützen. Ja, ich habe ein Grundstück zu viel, kein Problem. Ich weiß, was damit machen. Ich spüre einfach, mein Herz brennt für diese Art von Gemeinschaft, wo wir einander tragen, wo wir eine große Familie sind, wo es nicht darum geht, oh, das ist meins und das ist deins, sondern hey, wir helfen einander, wir tragen einander, wir gehören zusammen. Vielleicht denkst du, ja, aber heute ist so etwas nicht mehr nötig. Wir haben ja einen Sozialstaat, oder? Die tragen die Schwächeren. Es mag sein, aber weißt du was? So oft bete ich diese Gebetsanliegen, diese Gebetszettel, die wir ausfüllen, durch und immer wieder lese ich von auch in unserer Mitte von finanziellen Schwierigkeiten. Menschen, die mit Existenzängsten zu kämpfen haben, Familien, die so am Limit leben müssen, die so viel verzichten müssen. Und so schnell beten wir, Herr, sorge du dich um die Armen, kümmere du dich, die Armen in Afrika und die hier und mach du hast alles Geld und so weiter. Und so oft will Gott uns sagen, ja, sei du die Gebetserhörung. Ich habe dich so beschenkt, damit du die Leute weiter beschenken kannst. Sei du diese Gebetserhörung. Die Einheit der Gemeinde zeigt sich praktisch darin, dass wir miteinander teilen. Sei das Finanzen, andere Ressourcen, Essen, Zeit, Wissen, ein offenes Ohr. Wir haben so viel weiterzugeben aus Liebe. Wenn du Mühe hast, wenn du diese Beschreibung aus der Apostelgeschichte liest, dann prüfe dich, woran hängt mein Herz? Was ist das Kostbare in meinem Leben? Diese Leute haben geteilt, weil sie gemerkt haben, hey, Jesus ist das Kostbarste. Materieller Besitz ist notwendig, ist gut, aber Jesus ist das Beste und diesen Jesus können wir nicht verlieren. Das ist das Größte, was wir haben. Deshalb sind die so großzügig. Egoismus und Selbstsucht zerstört die Einheit, aber Großzügigkeit und Selbstlosigkeit fördert diese Einheit. Und diese kraftvolle Einheit hat nicht nur Auswirkungen nach innen, sondern auch nach außen. Wir lesen hier in Vers 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Wisst ihr, was das bedeutet? Indem wir in Einheit zusammenleben, wachsen wir in der Kraft und in der Vollmacht, sind wir immer fähiger, von diesem auferstandenen Jesus zu erzählen. Unsere Einheit macht uns stark. Und es geht um diesen Jesus, der auferstanden ist. Er macht diese Einheit möglich. Und wenn Menschen unsere Einheit sehen, müssen sie erkennen, dieser Jesus ist nicht einfach Theorie, der hat vor 2000 Jahren gelebt, er ist Realität, er ist hier in unserer Mitte erfahrbar. Deshalb ist diese Einheit so wichtig. Durch unser Umgang miteinander verstehen Menschen, hey, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und eine weitere Folge davon ist, die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Das bedeutet, indem wir in Einheit untereinander leben, erleben Menschen Gottes Gnade, Gottes Geschenk. Indem wir in Einheit miteinander leben, werden wir selber beschenkt. Es geht auch um Reichtum, oder? Geistlichen Reichtum. Wir werden reich bei Gott. Wir geben, aber eigentlich merken wir, ist ja auch schon mal passiert, du hast was gegeben und du bist selber so beschenkt worden. Du hast gemerkt, ich bin so glücklich. Ich habe was weggegeben, aber ich habe eigentlich viel mehr. Ich bin so glücklich. Das macht mich so glücklich. Gott ist erfahrbar, wenn wir in Einheit zusammenleben. Und diese Einheit fördern wir durch das Vertrauen. Das Vertrauen zueinander ist die Grundlage für die Einheit. Sehr speziell, was es hier heißt, oder? Sie stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Hallo? Die hatten keine Angst, dass sie sich ein Mercedes mit dem Geld kaufen, der Petrus, oder dass sie sich sonst irgendwie bereichen. Nein, sagt, hier ist das Geld, wir vertrauen euch voll. Schaut, dass das Geld richtig zugeteilt wird. Die hatten Vertrauen zu ihren Leuten. Die haben gesagt, hey, wir vertrauen euch. Und ist so hammer, dass wir auch unseren Leuten, die mit Finanzen arbeiten, vertrauen können. Die sind transparent, ganz offen. Mit dem Vier-Augen-Prinzip zählen die Kollekte. Und wir können ihnen voll vertrauen, hey, das Geld wird für das eingesetzt, wozu es bestimmt ist. Dieses Vertrauen stärkt die Einheit. Aber wenn wir einander misstrauen, geht die Einheit kaputt. Und diese Einheit, dieses Vertrauen können wir fördern, indem wir offen zueinander sind, transparent, miteinander statt übereinander reden. Wenn ein Problem auftaucht, ein Missverständnis, irgendein Konflikt, gehen wir auf die Person zu und sagen, hey, wie ist das genau? Ich habe gehört, dass die dritte Person gesagt hat, du hättest das über mich geredet. Wie ist das genau? Wie hast du das genau gemeint? So können wir das Vertrauen zueinander fördern. Nochmal zurück zu dem Bild von diesen Gänsen, die in der V-Formation fliegen. Was würdest du tun, welche Gans würdest du angreifen, wenn du willst, dass die ganze Gruppe auseinandergeht? Welche Gans würdest du angreifen? Abschießen. Welche? Die vorderste, oder? Und genau das ist auch die Strategie des Feindes Gottes, indem er die Leiter angreift, kann er die Gesamtheit schwächen. Und wenn wir wollen, dass die Einheit der Gemeinde kaputt geht, müssen wir nur anfangen, über unsere Leiter schlecht zu reden, sie anzugreifen, sei das in den Kleingruppen, in den verschiedenen Gruppen oder sonst. Dann geht die Einheit verloren, oder? Wie bei den Gänsen. Wenn die Vorderste angegriffen wird, die gehen alle auseinander, die haben keine Orientierung mehr. Und das ist die Strategie des Feindes. Divide et impera, spalte und beherrsche. Deshalb brauchen wir eure Gebete, auch als Ältestenteam, auch Diakonenteam oder Kleingruppenleiter, alle Leiter, sei das in der Kinderarbeit, Jugendarbeit, wir brauchen eure Gebete. Bitte betet für uns, dass die Einheit unter uns bewahrt wird. Es ist so umkämpft, wir brauchen eure Gebete. Betet bitte für uns. Dieser Abschnitt zeigt uns weiter, dass wir jeden Einzelnen dazu beitragen können, dass diese Einheit gefördert und gestärkt wird. Hier wird uns weiter ein Mann beschrieben, dem die Einheit der Gemeinde besonders am Herz lag. Wir lesen hier, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Interessant, er heißt eigentlich Josef, aber die Christen nennen ihn Barnabas. Einer, der die anderen ermutigt. Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung. Das macht ihn aus, dafür ist er bekannt. Ich habe mich gefragt, ja, wofür bin ich bekannt? Was für einen Beinamen würde mir die Christen oder ihr geben? Ich wünsche mir, ein Ermutiger zu sein. Einer, der den anderen wohltut, ermutigt, stärkt, aufbaut. Wofür möchtest du bekannt sein? Wie würden dich die anderen Christen beschreiben? Ich möchte ein Ermutiger sein. So wertvoll von Menschen umgeben zu sein, die uns motivieren, die sagen, hey, gib nicht auf, mir geht's ähnlich, aber wir machen einfach weiter. So wie bei den Gänsen, die hinten sind. Die sind ständig am Quacken und ermutigen, hey, flieg weiter, 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 weiter. Und wenn auch wir ermutigend quacken, dann kommen wir vorwärts, sonst ist das nur Gequacke. So wertvoll ist es, Menschen auf der Seite zu haben, die ermutigen. Wisst ihr, als Leiter der Gemeinde bin ich so oft entmutigt. Der Feind Gottes kommt immer wieder und möchte mich entmutigen. Er will mich in meinen Auftrag bremsen und lähmen, indem er mich entmutigt. Und so wertvoll ist es, zu erleben, wie Gott mich durch euch ermutigt. Vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail bekommen, hat mich enorm ermutigt. Ich danke euch dafür. Das ist so wertvoll, Menschen zur Seite zu haben, die Ermutiger sind. Barnabas, der Ermutiger, gehört zu denen, die auch ein Stück Land verkauft hat und den Leuten half. Ich habe mich gefragt, ja, wer hat ihm gesagt, er soll verkaufen? Oder was hat ihn überhaupt motiviert? Warum tut er so etwas? Niemand hat von ihm so etwas erwartet. Er musste ja nicht. Ich vermute, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Er hat sein Herz berührt und seine Augen für die Not anderer geöffnet. Und plötzlich merkte er, hey, ich habe eigentlich viel mehr, als ich brauche. Gott hat mich so beschenkt, dass ich sogar weitergeben kann. Hat Gott auch schon mal zu dir auf diese Art gesprochen? Kennst du das? Dass Gott auch über so Sachen mit dir redet. Manchmal rede ich mit Menschen und plötzlich bekomme ich einen Impuls. Sei du die Antwort. Oder manchmal spricht Gott durch meine Frau und sagt, hast du auch gehört von dieser Not? Was meinst du? Wie viel? Spricht Gott auch zu dir über diese Themen? Gott hat Barnabas gebraucht, um die Einheit der Gemeinde zu fördern, indem er von seinem Besitz mit anderen teilte. Lass uns mal fragen, ja, wie können wir zur Einheit der Gemeinde beitragen? Was ist unser Beitrag? Wie können wir die Einheit der Gemeinde stärken? Jemand hat mal gesagt, ist es nicht ein erschreckender Gedanke, dass wenn Lukas unser heutiges Christentum beschreiben würde, die Verse aus dem Kapitel 4, 32 bis 35 der Apostelgeschichte so lauten müssten. Pass mal auf. Und die Menge derer aber, die sich zum Christentum bekannten, war hartherzig und hatte Steine statt Seelen. Und jeder sagte von aller seinen Habe, dass sie sein eigen sei. Und alles wurde nach der neuesten Mode eingerichtet. Und mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von den Attraktionen dieser Welt. Und große Selbstsucht war auf ihnen allen. Und es gab viele unter ihnen, denen die Liebe fehlte, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, kauften sie neue hinzu und gaben manchmal einen kleinen Teil davon für einen guten Zweck, damit ihre Namen in den Zeitungen stünden und jedem wurde so viel Lob zugeteilt, wie ihn verlangte. Schon ein bisschen übertrieben zugegeben. Aber ich glaube, dieser Abschnitt aus der Bibel trifft schon einen Nerv unserer Zeit. Durch unseren Wohlstand ist nicht schlecht, aber durch unseren Wohlstand und Materialismus sind wir in der Gefahr, so selbstfokussiert zu sein, nur auf uns. Was brauche ich? Wie geht es mir? Was können die anderen mir geben? Was kann ich noch mehr empfangen? Und wir vergessen die anderen. Und auch als Christen stehen wir in dieser Gefahr. So schnell können wir sagen, ja, damals war es so, aber wir brauchen keinen christlichen Kommunismus. Nein, das hat nichts mit kommunistischen Prinzipien zu tun. Das ist Nächstenliebe, auf ihre schönste Art. Sie taten es freiwillig, mit Freude, aus Überzeugung. Gott möchte uns in der Einheit beschenken. Er möchte uns stärken, ermutigen, praktisch für uns sorgen. In der Einheit liegt unsere Kraft. Deshalb möchte auch der Feind Gottes diese Einheit angreifen. Wir haben vorletzten Sonntag gehört, durch äußere Widerstände, durch Verfolgung, wenn es ihm das nicht gelingt, durch äußeren Widerstand, dann versucht er es von innen, durch inneren Kampf. Und weiter sehen wir in diesem Abschnitt, wie der Satan das macht. Eine sehr tragische Geschichte folgt. Wir lesen hier, auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Was für eine krasse Geschichte. Ich sage euch, am liebsten hätte ich die Geschichte übersprungen, aber wir sind ja in der Apostelgeschichte und wir haben gesagt, wir nehmen alles durch. So herausfordernd, oder? So viele Fragen tauchen auf. Barnabas wird ja als positives Beispiel beschrieben. Hier sehen wir das Gegenteil. Von außen gesehen waren die auch ganz tolle Christen. Ich bin überzeugt, jede Gemeinde heute würde sich über solche Christen freuen, die dazu beitragen, dass die ein ausgeglichenes Budget haben am Jahresschluss. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Nach außen wollen sie zeigen, dass sie großzügige Menschen sind, aber tief in ihrem Herzen passiert etwas ganz Tragisches. Niemand hat ihnen gesagt, die sollen verkaufen. Niemand hat ihnen gesagt, die dürfen den Betrag nicht für sich behalten. Ich habe mich gefragt, ja, was ging da los? Was hatten die für Gedanken, für Überlegungen? Wie kamen sie dazu, so etwas zu planen überhaupt? Das war gut geplant, dort miteinander, in Übereinstimmung, Ananias und Sapphira. Sie liebten das Geld. Geldliebe heißt das. Sie liebten das Geld mehr als Jesus. Und die liebten es auch, von Menschen gelobt und anerkannt zu werden. Deshalb haben sie gesagt, weißt du was, liebe Sapphira, wir machen so. Wir geben einen Teil von diesem Geld den Christen, die denken, wow, sind das gute Christen, großzügige Leute, die loben uns, das tut uns gut. Aber wir können einen Teil von diesem Geld auch behalten. Weißt du, Sapphira, Altersvorsorge, man weiß ja nie, was passiert. An sich gute Überlegungen, oder? Könnte ich voll unterschreiben. Aber es geht gar nicht um das Geld, die hätten das Geld behalten können. Petrus erklärt hier, um was es geht. Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Ganz harte Worte. Und was mich auch sehr traurig macht, ich kann mir vorstellen, dass diese Leute Gott persönlich kennengelernt haben. Die waren in der Gemeinde in Jerusalem, die hatten all diese Wunder miterlebt, wie Menschen zum Glauben kamen, wie Kranke geheilt wurden. Die waren so nah am Gottes Wirken. Und trotzdem gab es einen Moment in ihrem Leben, wo sie dem Heiligen Geist nicht mehr den ganzen Freiraum gaben. Es gab einen Moment in ihrem Leben, wo sie sagten, ja, Heiliger Geist, du kannst uns bestimmen, aber in diesem Bereich hast du nichts zu sagen. Wenn es um Finanzen geht, dann... Psch. Und so haben sie dem Satan das Herz geöffnet. Was für ein krasser Unterschied. Wir lesen von den Christen im Kapitel 4, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. die sich vom Heiligen Geist leiten ließen. Und hier Menschen, die den Heiligen Geist belügen. Wie kann das möglich sein? Das macht mich traurig zu lesen, dass so etwas möglich ist. Aus Geldliebe, aus Liebe von Menschen anerkannt und gelobt zu werden. Und Petrus muss sagen, du hast nicht Menschen, sondern den Heiligen Geist, Gott selbst belogen. Jesus ist gut, aber wir brauchen noch etwas dazu. Jesus ist gut, aber er ist nicht 100% genug für uns. Wir brauchen noch unsere Sicherheit. Auch sein Geld haben sie ihr Gott gemacht. Sie wollten beides am Geld hängen und die Anerkennung der Christen erhalten. Menschen, die unehrlich sind, die Sachen verheimlichen und lügen, gefährden die Einheit der Gemeinde. Dadurch geht das Vertrauen verloren. Eine Atmosphäre des Misstrauens breitet sich aus. Deshalb greift der Heilige Geist hier ein. Er zeigt Petrus, was die Wahrheit ist, wo die Lüge steckt. Und stellt euch vor, was für ein Schock. Das Geheimnis wird entlüftet. Du hast Gott belogen. Und wir lesen weiter, ihr könnt die Geschichte weiterlesen zu Hause. Der fällt um und stirbt. Weiter kommt auch seine Frau. Auch die erzählt die gleiche Geschichte. Die waren auch eins. Die lebten auch in Einheit. Aber die waren eins im Lügen, im Betrügen, im Unehrlichsein, im Verheimlichen. Und auch die stirbt. Und wir denken, boah, was soll denn das? Was ist das für ein Gott? Weil sie nur gelogen haben, müssen die schon sterben. Was ist hier los? Was für eine krasse Geschichte. Und da kommen viele Fragen. Ja, warum müssen die zwei gerade sterben? Nur gelogen. Wir können sagen, ja, was ist das? Ist das ein Gott der Liebe? Aber wir müssen bedenken, was für eine Situation damals war. Hey, die hatten Gottes Wirken hautnah erlebt, Gottes Heiligkeit, Gottes Kraft so nah erlebt und dort, wo Gottes Gegenwart so stark gegenwärtig ist, so seine Gnade, seine Liebe, seine Heiligkeit so stark präsent ist, da ist immer auch die Ernsthaftigkeit der Sünde besonders sichtbar. Die haben Gott erlebt und die haben die Gnade, das Geschenk Gottes mit den Füßen getreten. Wisst ihr, Gott ist ein liebender Gott. Er liebt uns, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und dieser heilige Gott, der seinen Sohn nicht vorenthalten hat, so einen riesigen Preis für uns gezahlt hat, damit wir ein heiliges Leben führen können, um uns zu heiligen, der kann nicht einfach wegschauen. Sein Sohn musste sterben für mich, damit ich heilig lebe. Und ich kann nicht einfach leichtfertig mit der Sünde, mit der Bosheit umgehen. Gott ist auch heilig. Und vielleicht sagen wir, wie passt das zusammen, Liebe und Heiligkeit. Aber stell dir mal vor, du stehst neben deiner Frau und jemand beleidigt deine Frau. Würdest du nicht reagieren? Ich würde sofort reagieren. Nicht gerade zurückschlagen, aber ich könnte nicht schweigen. Hey, aus Liebe, ich kann das nicht zulassen, dass meine liebe Frau, die ich so sehr liebe, beleidigt wird. Und das Gleiche sagt auch Jesus, hey, ich liebe meine Braut, meine Gemeinde so sehr, dass ich einfach nicht zusehen kann, wie die Liebe, wie die Einheit zerstört wird. Deshalb muss ich eingreifen. Zugegeben, eine krasse Reaktion auf eine krasse Situation. Und ich bin enorm froh, dass Gott uns nicht mehr sofort für jede Lüge bestraft. Sonst wären die Kirchen dieser Welt viel leerer. Ich bin enorm froh. Aber Gott zeigt uns hier, hey, er spielt nicht mit der Sünde. Er ist ein heiliger Gott. Er will uns warnen, hey, so gravierend die Sünde in meinen Augen. Das ist eine Vorschau auf das Endgericht. Wenn wir mit diesem verhärteten Herzen bleiben und nicht zu Jesus kommen und ihm die Sünde bereuen und ihm bekennen, dann kommt eines Tages das Gericht. Der Sündelohn ist der Tod, heißt es in der Bibel. Wir können solche Sachen nicht verschweigen. Das Gericht kommt, wenn wir nicht uns zu Jesus bekennen und all das ans Licht bringen und bekennen. Aber heute ist noch Gnadenzeit. Wir können zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir, mach du mich rein. Und stellen wir uns mal vor, was wäre passiert, wenn der Heilige Geist an Petrus nichts gezeigt hätte? Was wäre passiert? Besonders am Anfang der christlichen Bewegung hätte das zur Uneinigkeit geführt, zur Spaltung und sehr wahrscheinlich fast zum Niedergang der Kirche. Die hätten ihre Ausstrahlungskraft verloren, keine Kraft mehr gehabt. Deshalb musste Gott eingreifen. Diese Geschichte zeigt uns auch, wenn Christen gegenüber anderen Christen nicht loyal sind, sind sie schlussendlich Gott nicht loyal. Weißt du, wenn du nicht verbindlich bist, wenn du nicht treu bist, dann bist du Gott gegenüber nicht treu, nicht mir gegenüber oder anderen Christen gegenüber. Es geht zwischen dir und Gott. Und hier sehen wir auch, wenn ich in meinem Privatleben Sachen verheimliche, dann leiden auch andere Menschen darunter. Ja, die ganze Gemeinde leidet darunter. Und es kommt der Tag, wenn der Heilige Geist die Sachen ans Licht bringen wird. Die Bibel sagt, es kommt der Tag, wo alle unsere Geheimnisse von den Dächern der Häuser laut verkündigt werden, wenn sie nicht vorher Jesus gebracht worden sind. Wie wird das sein? Meine Güte. Und wenn wir solche Geschichten hören, können wir schnell Angst bekommen. Ja, dann muss ich immer Angst vor Gott haben. Dann lieber auf Distanz, also statt dass ich sowas erlebe. Aber ich glaube, ist das nicht der Sinn der Sache. Gott lässt solche Abschnitte in der Bibel aufschreiben, damit wir daraus lernen. Er will nicht den Tod der Menschen, sondern er will, dass die Menschen umkehren zu ihm, ihre Sünden bereuen, die Sachen, die sie verheimlichen, ans Licht bringen und Vergebung erfahren. Es ist Gnadenzeit heute. Er lässt uns nicht sofort sterben, sondern gibt uns die Chance, alles ans Licht zu bringen, die wir verheimlichen. Und wenn du verzweifelst und sagst, was kann ich tun? Dann sagt dir Jesus in dieser 1. Johannes 1,9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Oder an einem anderen Ort in Jakobus heißt, bekennt einander eure Sünden. Es ist hilfreich, manchmal mit einem Christen zusammen zu beten und sagen, hey, in der Gegenwart von dir will ich Gott bekennen, was ich verheimlicht habe bis jetzt. Und Gott ist gnädig, er will uns vergeben. Jesus liebt dich und nimmt dich an, so wie du bist. Aber so sehr liebt er dich, dass er dich nicht bleiben lässt, so wie du bist. Seine Liebe will uns verändern. In der Einheit der Gemeinde liegt eine enorme Kraft, die sie unbesiegbar, unaufhaltsam, unwiderstehlich macht. Deshalb ist Jesus die Einheit so wichtig. Deshalb wird diese Einheit auch so angegriffen vom Feind Gottes. Aber jedes Mal, wenn wir die Angriffe abwehren, kommt es zum Sieg. Auch hier am Schluss von diesem Abschnitt lesen wir, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ja klar, wie sonst. Aber versteht ihr, durch unser Leben will Gott geehrt werden. Wie wir miteinander umgehen, zeigen wir, der Menschen, das zeigt der Menschen, wer unser Gott ist, wie stark, wie groß unser Gott ist. Deshalb hat diese Einheit mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Deshalb können wir beitragen. Entweder fördern wir diese Einheit, indem wir so sind wie Barnabas, Menschen, die ermutigen durch Wort und Tat, oder wir stören diese Einheit, wenn wir so sind wie Hananias und Sapphira. Aber was für ein großes Geschenk ist es, wenn wir als Christen in Einheit zusammenleben. Dann sind wir unbesiegbar, unaufhaltsam, unwiderstehlich. Menschen schauen uns an und sagen, hey, ich will auch unbedingt dazugehören. Diese Einheit, diese Liebe, die finde ich sonst nirgends. Ich will unbedingt dabei sein. Dann haben wir eine Kraft wie die Gänse in der V-Formation, die uns Höhen erreichen lässt, die sonst unerreichbar wären. Dann haben wir eine Kraft, die uns hilft, auch auf langen Reisen ans Ziel zu kommen. Zusammen sind wir stark. In der Einheit liegt unsere Kraft. Und Jesus ist der Grund für diese Einheit. Er ist das Fundament. Durch Jesus können wir in Einheit leben. Ich lade euch aufzustehen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich preise dich und ich lobe dich für das, was du für uns getan hast. Dass wir aufgrund von dem, was du getan hast, in Einheit leben können. Danke für die Gemeinschaft, die du ins Leben gerufen hast. Danke, dass ich dazu gehören darf. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns eins machst. Ich bitte dich, dass du diese Einheit, die du uns geschenkt hast, noch mehr stärkst. Dass du uns hilfst, sie zu bewahren. Und überall, wo Sachen dazwischen gekommen sind, bitte ich dich, dass du mit deiner reinigenden Kraft kommst. Dass du Versöhnung, dass du Vergebung schenkst. Dass wir aufeinander zugehen können, Vergebung zusprechen, einander vergeben. Ich bitte dich, Jesus, schenk uns Sieg auch in diesem Bereich. Danke, dass du uns so sehr beschenken möchtest in dieser Einheit. Danke, dass wir so viel von dir empfangen haben, dass wir so viel haben, dass wir sogar weitergeben können. Mach uns immer mehr zu großzügigen Menschen, weil du ein großzügiger Gott bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.